Der Text, den ich mitgebracht habe, steht in Johannes 8, ab Vers 31. Den lese ich euch in der neuen Genfer Übersetzung vor. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. So, schwieriger Text. So von Sünde und so, voll hart. Aber dieser Text beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, Moment, da steht, zu den Juden, die an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, etc. Gilt ja nicht für mich, bin ja kein Jude. So, den Zahn ziehen wir uns alle direkt von Anfang an, denn in Römer 11 beschreibt Paulus dieses Bild, ich finde das sehr wunderschön, dieses Bild von einem Ölbaum, in den ein wilder Ölzweig eingepfropft wird. Das heißt, ein Zweig wird weggenommen, ein wilder Zweig wird da eingepfropft an diesen alten Ölbaum, der tiefe Wurzeln hat. Und das ist ein Bild dafür, dass wir als Gottes Kinder, als Nicht-Juden, Nicht-Israeliten, eingepfropft wurden in die Versprechungen, in die Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat, weil er uns zu seinem Volk gemacht hat. Das bedeutet für mich, das, was Jesus zu denen sagt, kann ich auch auf mich beziehen. Da kann ich mich gar nicht rausreden. Moment, ich muss nicht frei werden. Wir haben einen Anteil am Erbe, Anteil an den Verheißungen. Deswegen können wir von diesen Versen auch angesprochen werden. Nun, was geschieht hier? Jesus spricht zu der Menge und er lehrt sie über sich, über seinen Vater. Im Grunde genommen macht Jesus es sich so ein bisschen leicht und gibt Zeugnis von sich selbst. Man brauchte zwei Zeugen, um etwas wirklich als wahrhaftig dastehen zu lassen. Und Jesus sagt, wieso? Habt doch zwei, Gott, Vater und ich, es sind zwei. Und diejenigen, die ihm glaubten, mit denen geht er dann weiter und spricht weiter. Und Menschen schenken ihm Glauben, sie schenken ihm ihre Herzen. Sie hören das, was er sagt und sie nehmen es auf. Und sie folgen ihm nach, wortwörtlich, laufen mit, begleiten ihn. Und Jesus sagt, und das ist eigentlich etwas Typisches für einen Rabbi, ich habe dazu schon mal eine Predigt gehalten, die könnt ihr auf unserer Webseite finden. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Und das ist normale rabbinische Tradition. Du lernst, was ich dir beibringe und du verstoffwechselst das und du tradierst es weiter. Du bleibst in meinem Wort. Das verstanden die durchaus. Damit konnten sie was anfangen, seine Worte bewegen und befolgen. Und dann sagt Jesus etwas sehr, sehr Spannendes in Vers 32. Sie werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird frei machen. Und jetzt passiert etwas, was Jesus ständig passiert ist. Die Menschen sind von dieser Aussage empfindlich getroffen. Da hat er scheinbar den Finger auf den Punkt gelegt, wo sie gesagt haben, what? Die sind nicht positiv getroffen. Nee, die sind beleidigt. Warum? Weil sie raushören, oh, was, ja, wir müssen befreit werden? Was erdreistet sich der? Sie sagen, hey, wir sind Kinder Abrahams, wir sind doch keine Sklaven. Wir haben Sklaven. Wir sind doch keine Sklaven. Wir haben noch nie als Sklaven gedient. Ägypten. Beispiel. Oder als sie in babylonische Herrschaft gefallen sind. Also ich finde das sehr spannend. Jesus sagt, doch, 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 ihr seid Sklaven der Sünde. Und sie sagen, oh, Sklaven, wir haben noch nie als Sklaven gedient. Und damit es zeigt sich darin, dass sie so voller Inbrunst behaupten, nie versklavt gewesen zu sein. Das bewahrheitet, was Jesus sagt. Er sagt, wer in Sünde lebt, ist Sklave der Sünde. Und in dem Moment lügen sie sich ja eigentlich in die eigene Tasche. Versteht ihr, was ich meine? Sie negieren etwas, was Tatsache gewesen ist. Sie waren Sklaven gewesen. Und Gott hat sie herausgeführt. Und das hat sich immer wieder wiederholt. Und sie sagen aber, Moment, wir waren noch nie Sklaven, wir haben noch nie jemandem gedient. Und damit unterstehen sie nicht mehr auf der Wahrheit. Sie zeigen damit, dass sie durch Wahrheit freigesetzt werden müssen. Also sind sie Jesus eigentlich ganz schön auf den Leim gegangen. Nun, durch welche Wahrheit müssen sie denn freigesetzt werden? Was ist denn die Wahrheit? Welche These stellen wir da jetzt auf? Was ist die Wahrheit? Nun, das Schöne ist, Wahrheit ist nicht irgendeine Theorie, sondern Wahrheit ist Person. Jesus ist die Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit, die freisetzt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Und ihre empörte Haltung zeigt, sie sind tatsächlich nicht frei, sondern sie befinden sich im Herrschaftsbereich der Lüge. Und wenn nun Jesus die personifizierte Wahrheit ist, Wahrheit in Person, so bezeichnet er selbst Satan als Vater der Lüge. Und da haben wir nämlich diese Gegensätze. Und Jesus sagt, hey, ihr seid Sklaven der Sünde. Ich möchte euch frei machen. Und klar, das hat sie empört. Denn was bedeutet es, Sklave zu sein? Verzeiht mir, mir wird gerade warm. Ich schwanke heute sehr. Zwischen. Darf ich dir das einmal? Natürlich hat sie das empört. Für uns ist heute Sklaverei nicht mehr so direkt vor Augen. Für sie war es aber, die wussten direkt, was damit gemeint ist. Es gab verschiedene Formen der Unfreiheit in der Antike, auch zur Zeit Jesu. Zum Beispiel, wenn man sich verschuldet hat und deshalb seine Schulden abarbeiten musste oder sie im besten Fall erlassen bekam. Aber dann war man nicht mehr frei. Man war in einem unfreien Verhältnis zu jemandem. Da hatte jemand Macht über mich. Oder es gab aber auch Sklaven, die Kriegsgefangene waren. Und die hatten nicht die Chance, frei zu werden, indem sie sich abarbeiten, sondern die waren Sklaven auf Lebzeiten. Ihre Nachkommen waren Sklaven. Es sei denn, die Herrschaften hätten gesagt, ich setze dich frei. Aber warum sollte man das mit Kapital tun? Das heißt, es gab keine Chance auf Freiheit. Sie mussten entweder entlassen werden oder frei gekauft werden. Das Wort Kapital fiel ja gerade. Sie waren Teil der Familie, ohne Anteil an der Familie zu haben. Sie waren Teil des Haushalts. Das ist aber mein Thermomix auch. Ist auch Teil meines Haushalts. Sie hatten keine Rechte. Und wir sprechen hier ja von einer Zeit, als Israel unter römischer Herrschaft stand. Und das war deren täglich Brot. Sie waren schon unter römischer Herrschaft. Klar waren sie irgendwie frei, aber irgendwie auch nicht. Sie waren besetzt. Da dreht sich das wieder, ne? Sie sagen, ja, wir waren schon immer frei. Und in dieser Zeit der römischen Herrschaft war Sklavenhaltung Norm. Das war völlig normal, Sklaven zu halten. Und wir stellen uns das ja manchmal so von so alten Spartakus-Filmen auch so ein bisschen heroisch vor oder wie auch immer. Aber heroisch war das nicht. Oder wenn man Asterix liest. Die ganzen Sklaven sind ja da auch irgendwie alle ein bisschen nett und haben vielleicht einen kleinen Spleen oder so. Das war nicht nett. Sklavenhaltung war unfassbar herabwürdigend. Und es gibt einen Begriff aus der Antike, der für Sklaven verwendet wurde, nämlich sie wurden als sprechende Werkzeuge bezeichnet. Ein sprechendes Werkzeug. Wie entsetzlich herabwürdigend ist das denn? Da wird Menschen, die Gottes Geschöpfe sind, Lebendigkeit abgesprochen. Ihnen wird das Leben abgesprochen. Sie sind Dinge. Sie sind Gegenstände. Und natürlich konnten Jesu Zuhörer das nicht auf sich sitzen lassen. Sie waren natürlich sauer. Und Jesus überführt sie und zeigt auf, doch, ihr seid nicht frei, ihr seid Sklaven der Sünde, ihr seid nicht Herrschende, ihr seid Beherrschte, nämlich vom Vater der Lüge, dem ihr auf den Leim gegangen seid, wenn ihr euch nicht mit eurer Realität, wenn ihr euch nicht eurer Realität stellt. Und ich, die Wahrheit, die lebendige Wahrheit, ich biete euch Freiheit an. Und wisst ihr, nach jüdischem Verständnis war die Beziehung zwischen Gott und Mensch eine Beziehung, die eher einem Herrn und einem Diener glich. Gott ist bis heute für die Juden so heilig, dass sie auch seinen Namen nicht auszusprechen wagen. Und Gott ist so heilig, dass wir seinen Namen ehren sollen, natürlich. Aber da war eine gewisse Distanz da. Es mussten verschiedene Riten durchgeführt werden und man musste ganz besonders berufen sein, um vor Gott treten zu dürfen. Da war eine Kluft und ihr Verständnis war, ich bin der Knecht und Gott ist mein Herrscher. Und unser Verständnis von Herrschaft ist ein negatives Verständnis von Herrschaft. Wenn wir Menschen uns Herrschaft aneignen, geht's ganz oft schief. Es heißt so schön, Macht und Geld und so korrumpiert. Was sind die großen Sachen, die man lernt, wenn man Verantwortung übertragen bekommt? Macht, Geld, Sex. Und Macht steht ganz oft an erster Stelle. Wir schaffen es offensichtlich nicht so besonders gut zu herrschen. Und das ist dann oft auch unser Bild von Herrschaft. Was tut Jesus nun? Jesus tut etwas ganz, ganz Entscheidendes. Na, das Bild, ich bin der Knecht und Gott ist mein Herr. Und Jesus, das ist überliefert in Johannes 15, sagt, wisst ihr was? Ihr seid keine Sklaven mehr, denn ich nenne euch jetzt Freunde. Ihr seid keine Diener mehr, denn ich nenne euch Freunde, ihr seid meine Freunde. Gott sagt, hey, ich bin mir dieser Distanz bewusst und ich will sie überwinden. Jesus sagt, es gibt keine größere Liebe, als für seine Freunde sein Leben herzugeben. Versteht ihr, wie grandios Gott ist? Für diejenigen, die Sklaven des Lügners sind, die seine Mentalität, nenne ich es mal, auf den Leim gehen, für die gilt ein Menschenleben gar nichts. Sprechendes Werkzeug. Du bist nichts. Du bist der Hammer. Aber ist nicht positiv gemeint. Du bist ein Ding. Und Gott selbst sagt, hey, wenn dir kein Leben zugestanden wird, dann gebe ich dir mein Leben. Dann gebe ich mein Leben für dich, damit du Leben hast. Das ist das Grandiose. Gott spricht die Wahrheit aus, nämlich dass er sagt, du bist lebenswert. Du bist liebenswert. Du bist nicht einfach nur ein Ding. Du bist lebenswert und ich gebe dir mein Leben, damit du wieder Leben hast in Fülle. Du hast einen Wert. Wisst ihr, Jesu Tod am Kreuz ist nicht einfach irgendwie nur so eine abgehobene Erlösungsnummer, damit wir alle ein Ticket für den Himmel haben. Sondern das ist mehr. Das ist, er hat uns freigekauft. Er hat uns freigekauft. Er hat gesagt, ich gebe mein Leben für dich, weil es mir wertvoll ist. Ich zahle den Preis, damit du frei wirst. Ich kaufe dich frei aus den Klauen deines Peinigers. Und durch seinen Tod am Kreuz gibt Jesus uns all das wieder, was der Lügner uns geklaut hat. All das wieder. Würde. Er gibt uns Würde wieder. Und ich finde, das müssen wir auch neu lernen. Diese Würde immer wieder anzunehmen und zu erinnern, hey, da hat uns jemand Würde gegeben. Ich bin nicht nichts. Ich bin der Hammer. Und nicht der Hammer. Er gibt uns Nähe, wo wir Distanz haben. Er gibt uns Beziehungsfähigkeit. Er gibt uns Wahrhaftigkeit. Er ändert unseren sozialen Status. vom Sklaven zum Sohn. Und sorry, Töchter, auch ihr seid Söhne. Dafür sind auch alle Männer Braut. Versteht ihr diese Tiefe, dass man vom Ding zum vollwertigen, erbberechtigten Familienmitglied wird? Das muss man sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, damit das ins Herz rutscht. Damit das ganz tief in unsere Seele reinrutscht. Was bedeutet es nun heute für uns? Weil es geht ja jetzt nicht darum, über die doofen Juden zu reden, das möchte ich nicht. Sondern hey, das ist auch unser Volk. Wir sind da eingepfropft. Und zwar sind wir eingepfropft. Das müssen wir uns merken. Denn es ist immer so leicht, retrospektiv zu sehen, ach, warum haben die das nicht kapiert? Und das geschieht ja auch immer wieder, Geschichte wiederholt sich. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, als ich kurz vorm Abi stand, haben die Leute gesagt, warum brauche ich noch Geschichtsunterricht? Warum haben die das damals nicht kapiert, was vor 80 Jahren passiert ist? Warum haben die das nicht kapiert? Und ich habe das Gefühl, wir fangen an, gerade schon wieder einem Lügner auf den Leim zu gehen. Wir müssen da demütig bleiben. Aber was bedeutet es heute für uns? Ich glaube, es bedeutet, und jetzt fahre ich mal ein bisschen zweigleisig. Und sorry, falls ich jetzt sehr frontal werde. Also, falls du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, falls du sagst, oh, cooler Typ, glaub schon, dass er gelebt hat, hin und wieder bete ich auch mal und hoffe, dass es klappt, hab aber noch nicht so die Beziehung zu ihm. Falls du an diesem Standpunkt bist, dann glaube ich, dass es zum einen erfordert, dass wir ehrlich mit uns sind. Dass wir eine Bestandsaufnahme machen und gucken, hey, wie sieht denn mein Leben aus? Und wisst ihr, ich habe mal jemanden kennengelernt. Ich gehe nicht tiefer darauf ein, wie ich diese Person kenne. Der zu mir gesagt hat, während er versucht hat, mich zu betuppen, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben jemandem was angetan. Und ich dachte so, also mit all der Theatralik auch. Und ich dachte dann, hey, du versuchst mich gerade zu verarschen. So. Ich fühle mich gerade schon ein bisschen von dir angegriffen. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, und da merkte ich, hey, da fehlt irgendwie eine Erkenntnis. Jesus lehrt uns zu beten und er sagt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Wisst ihr, wir sind nicht immer nur Opfer, wir sind auch immer Täter. Ich bin jeden Tag Täter. Jeden Tag treffe ich doofe Entscheidungen, unter denen meine Familie leidet, unter denen Freunde leiden, etc. Es ist nun mal so. Und ich glaube, es erfordert, dass ich eine Bestandsaufnahme mache und feststelle, unter wessen Herrschaftsbereich stehe ich denn? Und wenn, ich erzählte ja gerade von dieser Person, und wenn man sagt so, nee, ich kann bei mir nichts entdecken, eigentlich alles Paletti, vielleicht erfordert es dann den Mut, den Heiligen Geist zu fragen, hey, zeig mir doch, wie mein Herz aussieht. Zeig mir doch, wie es bei mir aussieht. Denn Jesus sagt in Johannes 16, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führen möchte. Dass er uns von Sünde überführt, dass er unsere Sünde aufzeigt. Was ist denn die Sünde? Dass wir Jesus nicht vertrauen. Das ist die eigentliche Sünde. Die eigentliche Sünde ist nicht, oh, ich habe mal ein Bonbon mitgehen lassen. Die eigentliche Sünde ist, dass wir Gott aus tiefstem Herzen misstrauen und unser Ding selber machen wollen. Und dass wir denken, ich pack das schon, ich war noch nie irgendjemandes Sklave. Dass wir aber dadurch eigentlich unter dem Herrschaftsbereich eines Lügners stehen. Warum? Weil wir Gott misstrauen. Und aus dieser Distanz, aus diesem Misstrauen heraus entsteht der ganze andere Driss, der sich symptomhaft dadurch zeigt, dass wir Handlungen begehen, die uns von Gott trennen, aber die uns auch von Menschen trennen. Dass wir Dinge tun, die uns verletzen. Und der Heilige Geist möchte uns das aufzeigen. Und vielleicht ist es heute für dich dran, dass du ihm sagst, hey, zeig es mir doch. Vielleicht ist heute dran, dass du dich von Jesus berühren lässt. Jetzt das zweite Gleis. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, kann es auch sein, dass die Herausforderung ist, so den Mut zu haben, nochmal eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, wie stehe ich gerade? Der Heilige Geist will uns ja in Wahrheit führen. Und das erfordert, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben und dass wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Es gibt ja diese zwei Dinge. Ich habe ja gesagt, die Sünde ist, dass wir Gott misstrauen, dass wir Jesus nicht glauben. Die Bibel sagt aber auch, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und da spricht sie vom Plural, von Sünden. Also offensichtlich gibt es einmal die Hauptsünde, also dieses Misstrauen, diese Distanz zu Gott, aber gleichzeitig eben, was daraus entsteht, diese, ich nannte es symptomhafte Tätigkeitswelle, nämlich die Sünden, die wir durchaus noch tun. Und ja, wenn ich Jesus in mein Leben aufnehme und wenn Jesus Herr meines Lebens ist, dann heißt es, ich bin der Sünde gestorben. Das bedeutet, sie kann mich nicht mehr finden. Das bedeutet, sie hat kein Anrecht mehr auf mich. Aber das bedeutet noch, das ist das, was im Geistlichen geschehen ist. Weil Gott nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Im Geistlichen bin ich für die Sünde tot. Ich stehe mit meinem Kopf aber im Himmel und mit meinen Füßen immer noch auf dem Boden. Und das bedeutet, ich bin in dieser Spanne aus schon da und noch hier und merke, ich tue ja immer noch Dinge, die sicherlich nicht in Gottes Willen sind. Der Heilige Geist möchte uns aber in die Wahrheit führen. Und es heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Nun, wir im evangelikalen Raum denken dann ganz gerne daran, ja gut, ich sag das mal eben Gott, was ich so gemacht habe. Mein Gott weiß alles, was ich so gemacht habe. Der kennt mich besser als ich mich selber. Der kennt mich bis in die kleinste Faser meines Zehs. Und ich glaube, etwas, was wir verloren haben, ist das Voreinanderbekennen. Im Jakobusbrief heißt es auch, dass wir voreinander aussprechen sollen damit. Und das setzt was frei. Und ich möchte das heute tun, weil ich spüre, dass es meine Herausforderung ist, als Gemeindeleiterin da vielleicht auch mal einen ersten Schritt zu gehen. Der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Und als ich mit diesem Text, als ich mich damit beschäftigt habe und gedacht habe, na ja, Gott sei Dank bin ich ja schon erlöst. Was soll das jetzt für mich alles so bedeuten? Kam so der Heilige Geist über mich und ich wusste, hey, jetzt ist der Moment, da will er mir was Wichtiges sagen. Und er legte so diesen Finger darauf, dass er zeigte, Satan ist der Vater der Lüge. Und er will mich in Wahrheit führen. Und ich hatte den Eindruck, dass er sagt, hör mal zu, Fülke, du versprühst ja immer relativ viel Charme. Habe ich dir gegeben. Bist sehr überschäumend, habe ich dir gegeben. Aber für eine gute Story würdest du auch deine Oma verkaufen. Gott sei Dank sind beide tot und beim Herrn. Ich sage das jetzt ein bisschen lustig, aber ich möchte heute bekennen, dass der Heilige Geist mir gezeigt hat, dass ich manchmal die Wahrheit gerne ein bisschen strecke. Dass ich gerne übertreibe. Und jemand sagte mal, stretch the truth, streck die Wahrheit. Aber wenn du einen Teig so heftig ausknetest, dass er viel zu dünn ist, geht der auch nicht mehr hoch, schmeckt das Ding auch nicht mehr. Und so war das Bild, was der Heilige Geist mir gezeigt hat, dass er gesagt hat, hör mal zu, du musst gucken, dass du es mit der Wahrheit genauer nimmst. Er führt uns in alle Wahrheit. Und ich weiß, dass ich für die Sünde gestorben bin. Ich weiß, dass die mich nicht mehr findet. Aber ich weiß, dass in meinem Hier und Jetzt der Heilige Geist an mir arbeiten möchte. An meinem Charakter arbeiten möchte. An meiner Persönlichkeit arbeiten möchte. Dass er meine Seele heilen möchte. Und dass ich nicht für einen Lacher die Wahrheit strecken muss. Versteht ihr? Und ich... Das tut mir schon ein bisschen weh, das hier vorne zu sagen. Pff, aber nur ein bisschen. Gott hat mir ja auch ein bisschen Schamlosigkeit geschenkt. Nein, aber es ist, was ich damit sagen möchte, ist, dass ich für mich erkannt habe, ich habe ihn gefragt und habe gesagt, Heiliger Geist, sag mir, was du mir mit diesem Abschnitt sagen möchtest. Wo möchtest du mich hinführen? Und dass ich für mich gemerkt habe, ich möchte nicht, dass durch meinen Lebensstil, durch das, was meinen Mund verlässt, der Vater der Lüge, Satan, auch nur ein bisschen Zentimeter Anteil an meinem Leben haben kann oder Anrecht an meinem Leben haben kann. Ich möchte mich auf die Wahrheit stellen. Ich möchte wahrhaftig sein. Ich möchte, dass das, was meinen Mund verlässt, ernst und wahr ist. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Ich möchte nicht, dass Sünde da Macht über mich hat. Und ich weiß, dass der Heilige Geist mich frei macht. Und ich möchte euch heute Morgen, ich nicke mal so in die Runde, ich möchte euch heute Morgen wirklich dazu einladen, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Zum einen, spür mal nach, ob Jesus nicht bei dir anklopft und sagt, hör mal zu, ich möchte dich so gerne frei machen. Wisst ihr, es war die beste Entscheidung meines Lebens, Jesus zu sagen, hör mal her, ich vertraue dir und ich gebe dir mein Leben. Und wenn ich mich unter Jesu Herrschaft begebe, dann bin ich nämlich kein Knecht. Dann bin ich nämlich niemand, der gezwungen wird, der getrieben wird, sondern dann bin ich unter seiner Herrschaft zu sein, zu seinem Haushalt zu gehören, bedeutet, dass ich automatisch Kindstatus habe. Und das Kind von einem liebenden Vater zu sein, das entspannt mich. Der Heilige Geist hat mir was aufgezeigt, was in meinem Leben offensichtlich nicht okay ist. Er hat es aber nicht getan mit dem Finger, du. Er hat gesagt, hey, guck mal, Fülke, lass uns doch da mal weitergehen. Ich spüre immer Jesu Einladung, näher zu ihm zu kommen. Ich spüre immer die Einladung des Vaters, näher an sein Herz zu rücken. Weil ich weiß, dort werde ich heil. Weil ich weiß, dass er mich immer freier macht. Und ich kann euch nur sagen, er hat mich von so vielem befreit. Er hat mich von Süchten befreit. Er hat mich von tiefen, tiefen Existenzängsten befreit. Und ich möchte euch auch einladen, dem nachzuspüren, wenn da etwas ist, wo der Heilige Geist vielleicht auch schon länger sagt, hey komm, da ist so ein kleiner Punkt, lass uns doch da mal rangehen. Und für mich ist es manchmal so, dass ich ganz lange manchmal auch trotzig sein kann. Ja, das ist meiner. Er sagt, komm, lass uns da mal rangehen. Wir wollen ja nachher das Abendmahl feiern und das ist vielleicht heute auch eine Gelegenheit, zu schauen, wo möchte der Heilige Geist mich in Wahrheit führen und in Freiheit führen. Amen.